haben einen Vortrag sozusagen, aber ich will das ganz anderes beginnen. Ich möchte die grundlegende Thema auf jeden stellen und fragen, was Ihre Einsicht darüber ist, wie Sie das sehen. Zum Beispiel für heute haben wir dieses Thema. Können wir mit unseren üblichen Haltungen und Einstellungen, die wir zumeist unbewusst angeeignet haben, wirklich erfüllt und frei leben? Vielleicht habt ihr auch Gedanken darüber gemacht, auf eine oder andere Weise damit befasst. Und das ist auch der Grund, warum ihr heute hierher gekommen ist. Ich will von allen, wer da etwas ansprechen möchte, erst hören, was da kommt. Im Grunde genommen, es ist so deutlich, wenn man darüber Gedanken macht, dass es jegliche Art von Konditionierung, die wir nicht bewusst wahrnehmen und wovon wir nicht die Abstand gewinnen, uns daran hindern, direkt zu sein, offen zu sein und im tieferen Sinne empfänglich für das Leben zu sein. Ist es auch irgendwie in Betracht genommen auf diese Weise? Es ist nicht die übliche Art, wenn man zu einem Vortrag kommt, sowas gefragt zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, das ist gut, dass wir nicht in der Formalität uns zurückhalten und irgendwelche Programme durchziehen, sondern sehen, was wirklich in diesem Moment schöpferisch sein kann, was in diesem Moment wichtig ist, mehr auf eine wachsame Art in Betracht zu ziehen. Auf jeden Fall, das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, dass wir das erste Mal sehr bewusst vor uns Augen führen sollen, dass in unserer üblichen Art in dem Leben zu sein, Geist, eine Konditionierung, Geist, eine Prägung, die unsere Wahrnehmung bestimmen. Das kann man sehen, je nach wo wir geboren sind, wo wir aufgewachsen sind, welche familiäre Situationen, welche politische und kulturelle und religiöse Hintergründe wir haben. Dementsprechend sind oft unsere Meinungen, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Begriffe auch bestimmt. Diese Tatsache für einen selbst so bewusst wie möglich zu machen, dass man sieht, dass wir haben unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Hintergründe und hinter diesen Unterschieden ist eine andere Dimension der Realität. Und das ist unsere Gemeinsamkeit, das ist unser Wesen, das ist unsere tiefere Realität. Auf diese Prägungen, auf der Ebene von diesen Prägungen, wir sehen alles so subjektiv, sehr unterschiedlich, je nach unserer Wünschen und Ängste, je nach unseren Konzepte, die wir angeeignet haben. Alles, was wir wahrnehmen, alles, womit wir verbinden, sind von uns so unterschiedlich empfunden, angesehen, interpretiert. So, das ist gut, dass wir über diese Aspekte mehr bewusst werden. Weil das bildet die Grundlage für die ganze Wahrnehmung von der wirklichen Schönheit des Lebens, von das, was tatsächlich ist. Bevor wir damit vertiefen, ich möchte eine kleine Geschichte, ein Witz erzählen. Ein Mann kam zu einem kleinen Laden und da ist ein Papagei. Und er sieht es, als er da war, dieser Papagei ist sehr ängstlich und unsicher und reagiert anders als wie es vorher war, wenn er letztes Mal da war. Es hat ein bisschen Haare verloren an dem Kopfbereich, seine Federn verloren. Und dann kommt ein anderer Mann. Er kommt auch mit einem Papagei. Und dieser Papagei hat auch irgendwie seine Federn an dem Kopfbereich verloren. Plötzlich ist der erste Papagei aufgeregt und fragt ihn: Hast du auch Öl geschüttet und dafür Strafe bekommen? Weil das ist, was ihm passierte. Er hatte von seinem Besitzer so eine schwierige Situation gehabt, als er Öl geschüttet hat und der Besitzer war wütend auf ihn und hat auf den Kopf gegeben. So hat er seine Federn verloren. Und als er den anderen Papagei mit einer ähnlichen Art aussehend betrachtet, sagt er: Hast du auch so etwas gehabt? Das ist ein Witz und ich glaube, kein Papagei wird so in diesem Art, wie wir Menschen gewohnt ist, sprechen. Aber das ist, wie wir Menschen das Leben wahrnehmen. Wir nehmen das Leben durch unsere Vergangenheit. Das, was uns geschehen ist. Unsere Vorstellungen über was Leben sein soll, was uns Glück bringen kann, was erfüllen kann. Wenn man das genauer betrachtet, dann wäre es einem sichtbar, wie unterschiedlich es ist und der Unterschied liegt an die unterschiedlichen Prägungen. Wenn jemand in einem Gegend aufgewachsen ist, wo alles da ist, wo sie alles reich in Fülle haben. Die Erwartungen von Leben sind anders, als wenn jemand in einer solchen Gegend aufgewachsen ist, wo sie die Grundbedürfnisse nicht erfüllen kann. Zum Beispiel, das ist ein Hauptunterschied zwischen den modernen westlichen Ländern und die Entwicklungsländer. In den westlichen Ländern, wo materiell alles praktisch so gedeckt ist, dass keiner sich verhungert, jeder hat grundsätzliche Sachen auf eine oder andere Weise gedeckt, denn man nimmt das alles als selbstverständlich und macht andere Probleme. Man wird depressiv. Man vergleicht sich mit anderen, wer das hat oder jenes hat und ist darüber unglücklich, weil man nicht genug davon haben. Aber in Ländern, wo sie nicht die Grundbedürfnisse erfüllen kann, wo Hunger und Armut und Schwierigkeiten unterschiedlicher Art da sind, für diese Menschen, wer auf solch einer Ebene aufwachsen, die Wahrnehmung ist anders. Sie kommen nicht zu Depression, sie kommen nicht zu solchen Problemen. weil sie haben die Hoffnung, wenn sie mehr von den Grundbedürfnissen haben können, haben wird, dann werden sie erfüllt. So sie ist in dem Streben nach Grundbedürfnisse zu erfüllen, Streben nach Nahrungsmittel zu haben, eine richtige Wohnsituation zu haben, ein Auto zu haben, einiges, was man so als kleinen Luxus des Lebens vorstellen zu haben. So die Hoffnung ist da und da ist eine andere Qualität. So kann man sehen, dass es ist nicht das eine oder andere, die einem wirklich erfüllen kann. Die wirkliche Erfüllung geht etwas auf eine tiefere Ebene. Weil diejenigen, wer die Grundbedürfnisse nicht haben, wenn sie das haben werden, dann kommen sie auch in derselben Situation. Dann kommt eine andere Art von Vergleichen. Dann kommt das Gefühl, ja, jetzt habe ich alles, aber irgendetwas fehlt. Irgendetwas ist nicht genug. Deshalb, das ist in einem anderen Zusammenhang gesagt. Wenn man erfolgreich ist, dann leidet man richtig. Weil solange man keinen Erfolg hat, man hat die Hoffnung, wenn ich das Erfolg haben werde, dann werde ich glücklich. Dann werde ich jemand. Dann bin ich wirklich so happy. Aber wenn man das alles hat, man hat das Haus, die Villa, die Auto und die Grundbedürfnisse sind erfüllt und alles ist praktisch ohne große Probleme da, dann merkt man, jetzt habe ich alles, aber irgendetwas fehlt. Irgendetwas ist noch nicht da. Und das ist das, wo in einem anderen Sinne gesagt, die Suche beginnen. Im tieferen Sinne eine Suche nach Erfüllung beginnen. Solange wir mit den materiellen Bedürfnissen noch beschäftigt sind, das hält uns am Laufen, da ist eine Aufregung. Aber wenn diese materiellen und grundlegenden Aspekte erfüllt sind, dann beginnt eine andere Sensibilität in uns, die uns zeigen, seh, du hast jetzt all das, wonach du immer gewünscht haben und trotzdem fehlt dir was. So, in den modernen Gesellschaften, das Problem ist nicht das Armut, das Problem ist nicht die ungenügende Versorgung in den Lebensbereichen, es ist vielmehr Sinnlosigkeit, Perspektivlosigkeit, Einsamkeit und dadurch entstehende Depression, psychische Verwicklungen. Und damit verbundene Alkohol- und Drogenprobleme oder zerstörerische Handlungen, die von dem übermäßigen Konsum von all diesem zustande kommen. Was ich damit ansprechen möchte, ist, diese Art von Verwicklungen, wo wir uns verfangen werden können, das ist noch Teil von unserer konditionierten Art von Dingen zu betrachten. Weil wir werden depressiv, wenn wir glauben, dass ich möchte etwas erreichen, ich möchte etwas haben und das muss so sein, das ist das Ideal. Und wenn das nicht erreicht ist, wenn wir das nicht bekommen, im Vergleich zu dem Ideal, kommen wir zu einem Gefühl, dass ich bin nicht in Ordnung. Ich kann das nicht haben. Ich bin nicht genug. Aber was wir nicht einsehen ist, nicht jeder kann der Präsident sein oder der Kanzler sein oder der Gewinner sein. Genau wie bei jedem Spiel. Nicht jede Liga, Bundesliga kann das Meister von der Bundesliga werden. Nur einer der Vereine gewinnt es. Aber alle die anderen werden das noch nicht haben. Sie fühlen irgendwie nicht genug, nicht in Ordnung, nicht perfekt. Auf dieser Ebene, wo wir das als Spiel sehen können und mit Spielen im spielerischen Bereich bleiben, es ist etwas leichter durchzublicken. Aber im Leben, wenn wir solche Maßstäbe haben, solche Vorstellungen haben und alles durch diese Vorstellungen, diese Maßstäbe, diese Ideale betrachten, und wenn wir das nicht alles erreichen können, wenn wir nicht sozusagen erfolgreich ist, dieses Ansehen haben, besonders ist, jemand ist, wer von der Gesellschaft respektiert und hochgelobt wird. Denn in unseren eigenen Augen fühlen wir uns als nicht in Ordnung, als Verlierer, weil wir tragen auch dieselben Maßstäbe in uns. Wir tragen auch diese Vorstellungen und Konzepte und bewerten uns von diesem, was wir aus unserer Konditionierung zumeist unbewusst angeeignet haben. Erst wenn wir das bewusst werden und sehen, dass das ist nicht die Wahrnehmung der Realität, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht, wie das Leben wirklich ist, dann kann man sehen, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder ist Teil einer geheimnisvollen, wunderbaren, unvorstellbaren Weise mit Intelligenz und Schönheit gesegnete Lebensprozesses. Aber oft nehmen wir das nicht so wahr, weil wir glauben, dass nur wenn wir so sind oder das Ideal passen kann, anpassen kann oder das erreichen kann, dann bin ich jemand. Und solange wir uns auf diese ein oder andere Art in Schublade stecken, auf eine oder andere Art in irgendwelche Kategorie festlegen, wir sind nicht in der Lage, die wahre Schönheit, die wahre Wunder, die wahre Bedeutung von was wir sind, was in uns manifestieren, was in uns verborgen liegen, auf der Spur zu kommen. Und das ist ein etwas wesentlicher Aspekt. Da ist eine Geschichte in der Mythologie, etwas sehr Grundlegendes angesprochen ist. Das ist von der indischen Mythologie. Und manche von euch kennen das vielleicht. Eine der großen Schriften in der indischen Mythologie ist die Bhagavad Gita. Wörtlich übersetzt, die göttliche Lied. In dieser Bhagavad Gita, da ist ein Kampf zwischen zwei brüderlichen Gruppen. Die sind Kinder von demselben Vater, aber Die beide haben unterschiedliche Mutter. Eine Mutter hatte 5 Söhne, die andere Mutter hat 100 Söhne. Und diese Söhne von der Mutter mit 100 Kindern, besonders einige davon, die ältere Brüder davon, sind in der Versuch, mit jedem Mittel den Markt ergreifen zu wollen. Die will ein Königreich haben und sind nicht bereit, die Entscheidung seinem Vater überzulassen oder das, was wirklich gut ist, davon entstehen zu lassen, sondern sie möchten das mit allen Mitteln für sich in Anspruch nehmen. So, das eskalierte und sie haben versucht, immer wieder die anderen 5 Brüder mit irgendwelchen Tricks loszuwerden. Und es kam dazu, dass es zu 2 Gruppierungen kam und dass es zu einer Kriegssituation näherte. Und in der mythologischen Geschichte ist eine Gottheit, sein Name ist Sri Krishna. Er ist offen für beiden und er ist bereit, allen zu helfen. Und er fragte, ich kann das so anbieten, weil er war auch eine König in seinem Bereich und er hatte auch seine Militär, seine ganze Machtapparat. Er sagte, ich kann das so anbieten. Wer will all diese Militär, all diese Elefanten und Pferde und all diese Macht, was damit verknüpft haben? Die können diese haben. Oder die andere Möglichkeit ist, ich kann mit jemandem, mit meiner Anwesenheit und Rat dabei sein. Aber ich werde keine Waffen berühren, ich werde nicht im Kampf einkommen. Denn dieser Bruder mit dem, dieser 100 Bruder, der größere Kreis, wer diesen Machtanspruch hat, sagt er, wir nehmen diese Angebot und wir nehmen all deine Militäre, all deine Waffen, all das, was du hast. Und wenn das alles da ist, dann das Reichtums. Und dann Sri Krishna fragt den anderen, was ist euer Wunsch? Was willst ihr haben? Die anderen sagten, wir sind vollkommen einverstanden mit diesen Wünschen von unseren Brüdern, wer für ihren Krieg all diese haben will. Für uns reicht es, wenn du da bist. Wenn du da bist, egal welche Situation, wenn du da bist und wenn du mit uns da bist, auch wenn du keine Waffen berührst, das reicht uns. Es ist eine ganz andere Perspektive. Es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Einer ist auf Macht und Ansehen und Stärke und der Vorstellung, dass man kann alles durch Kämpfen gewinnen, verfangen, verwickelt. Aber die anderen 5 Brüder sind feinfühlig. Sie merken das. Es ist nicht solch eine Macht, was wir haben möchten. Und wir sind nicht interessiert, durch den Krieg den anderen zu zerstören und den Markt zu haben, wenn sie das so haben will. Und wenn diese Gottheit uns dazu berät, alles den anderen zu überlassen, wir sind bereit, alles abzugeben. Wir möchten nicht das mit jedem Mittel für uns in Anspruch nehmen. Aber der Gottheit hatte diesen Bruder dazu beraten. Hier muss dieser Kampf fortführen, weil es hat nicht mit dem Königreich und das Macht der Königreich zu tun. Es hat mit etwas Tieferes zu tun. Und das ist das, was in dieser Geschichte so besonders ist. Für normale, logisch, rationale Menschen kann es so klingen, dieser Gott ist ein unbarmherziges Gott. Er schickt den Leuten in den Krieg. Er macht etwas, was normalerweise nicht so als gut und richtig gemeint ist. Diese Geschichte ist sehr leicht zu missverstehen. Und das ist auch von vielen deshalb missverstanden, weil sie denken, dass er kann nicht eine Gottheit sein, wenn er diese Leute zum Krieg schickt. Er sollte sagen, okay, lass den anderen die Macht haben und König werden und dann ist es erledigt. Oberflächlich gesehen, das scheint, als ob das ist die richtige Lösung. Aber wenn man das etwas in weiterer Blick betrachtet, was wird aus diesem solchen Menschen, wer nur an Macht interessiert ist und an Eigeninteresse und eigene Bekömmlichkeiten festhalten? Wenn sie die König für die ganze Land wäre, wie werden sie diese Menschen behandeln? Was wird aus diesem Land? Und Sri Krishna sagte, ihr habt eine andere Verantwortung. Ihr müsst mit denen kämpfen und auf die richtige Art und Weise kämpfend gewinnen, weil was auf dem Spiel ist, die ganze Zukunft dieser Menschen in diesem Land. Nur wenn jemand mit dem Herzen, mit Liebe, mit wirklichem Verständnis und tiefer Einsicht da ist, ein Land zu regieren, kann es auch zu der gesunden Entwicklung und dem wirklichen Wohlbefinden von allen kommen. Aber wenn diese Menschen auf diese Weise geht, das wird nicht für sich selbst gut sein und das wird auch nicht, überhaupt nicht für den Menschen gut sein. Und dieser Krieg ist bekannt als der große indische Krieg, Mahabharata-Krieg. Das war ein sehr heftig gekämpfter Krieg und wie das im Leben so ist, durch die ganzen Entwicklungen und die Dinge, die geschieht, gewinnt dieser fünf Brüder und wird dadurch in der Lage, für den Land etwas Gutes zu tun und das richtige Weg wieder in Gang zu bringen. Für einen, die Interesse war an der Macht und Ansehen und das König werden, das Anspruch für besonders sein. Und für die anderen, sie wollten das, was gut ist, das, was liebevoll ist, das, was wirklich den Menschen helfen kann, in Einklang mit Leben, in Einklang mit der Wahrheit, im Einklang mit der tieferen Realität in Leben bringen. Deshalb, dieser Krieg ist im Indien nicht als ein normaler Krieg angesehen, sondern es ist ein Krieg von tieferer Qualität. Deshalb, das ist ein Krieg über die Dharma gesprochen. Dharma ist, anders gesagt, der Weg, der tiefere Weg des Lebens, oder die Orientierung zur Wahrheit. Diese sind Andeutungen, die einem dazu provozieren kann, selber zu überlegen, was ist wichtig? Was kann wirklich einen erfüllen? Reicht es, wenn man nach eigenen Prägungen, eigenen Vorstellungen, eigenen Konditionierungen, die wir so zumeist unbewusst angeeignet haben, hinter irgendetwas nachzurennen und das zu bekommen? Oder ist es wichtig, dass wir damit tiefer befassen und uns hinterfragen, wer sind wir wirklich? Was ist unsere Realität? Und was kann uns wirklich erfüllen? Solange wir nur bestimmte Vorstellungen und Konzepte haben, ohne mit unserer Realität tiefer zu befassen, das kann uns nicht das geben, was wir wirklich suchen. Vielleicht wir glauben, dass ich muss das haben, jenes haben und das bekommen oder das beweisen, dann bin ich jemand. Aber wenn das alles getan ist, und wenn wir merken, dass es ist alles da, aber nichts ist erreicht, weil solange wir nicht mit unserer wahren Realität bewusst befassen, wir erkennen nicht auch unsere wahren Bedürfnisse. Wir erfahren unsere wahren Bedürfnisse, nur wenn wir sehen, wer wir sind, was die Natur unserer Realität ist. Ansonsten, wir glauben, dass was von der Werbung, von überall, von außen gesagt wird, zum Beispiel, wenn in der Werbung das kommt, wenn jemand so ein großes Schiff, eine Yacht hat oder ein besonderes Auto hat und in bestimmter Art und Weise steht und raucht oder bestimmte Sachen so oder so mag oder bestimmte Kleidung trägt oder bestimmte Spiele spielt, dann bist du jemand, dann bist du groß. Eine Täuschung. Jemand kann solch ein Auto haben, jemand kann so etwas besitzen oder so viel von das oder jenes haben, solche Juwelen haben oder so viel Gold haben. Aber trotzdem, es ist dasselbe unklare, unsichere Mensch. Wer noch nicht weiß, was man wirklich ist, was das Leben tatsächlich ist. Im Gegenteil, wenn ein Mensch die Initiative dazu ergreift, um zu hinterfragen, was bin ich wirklich? Bin ich nur dieser Körper? Bin ich nur diese Konditionierungen und die Vorstellungen, was ich mir trage? Kann das Erreichen von das, was in der Gesellschaft so gesehen ist, solch eine Kleidung zu haben, Kind zu sein, solch ein Haus oder Wohnung oder Lebensqualität zu haben, in solcher Art und Weise das oder jenes zu machen, solche Position zu haben. Kann das genug sein? Kann ein Mensch wirklich erfüllt sein, wenn man all diese haben? Wir wissen das. Es gibt viele Menschen, so, die so sozusagen so erfolgreich sind und in der Gesellschaft Ansehen und Respekt und so haben. Aber die Klatschpresse sind auch voll mit solchen Sensationsnachrichten. Die ganze traurige Geschichte von ihrem Leben. Was alles Unglück passiert, wie unzufrieden sind, wie viele Drogengeschichten da sind, was alles da hinter den Türen abspielt. Und die Paparazzi sind auch damit beschäftigt. Vielleicht die eine gute Seite ist, dass das bringt einige Menschen von der Arbeitslosigkeit weg, weil sie können als Paparazzi oder als irgendwie arbeiten, aber das ist keine wirkliche Sache. Wenn man genauer betrachtet, dann kann man sehen, nur Menschen, wer tiefer mit sich und das Leben befasst haben, können mit das Haben und auch in Situationen, wo man nicht haben, auf die richtige Weise umgehen und in eine gesunde, freudevolle, schöpferische, liebevolle Weise leben. Weil man kann auch sehen, auch in den sogenannten Ländern, wo so viel Armut da ist und so viel Schwierigkeiten im materiellen Bereich da ist, wo die Grundversorgung nicht da ist, wo kein Komfort da ist, wo vieles noch, wie man hier sagt, im primitiven Zustand sind. Da gibt es auch Menschen, die sehr zufrieden sind, sehr glücklich sind, sehr harmonisch sind. Wenn man tiefer mit der ganzen Sache befasst, dann kann man sehen, es das wirkliche Erfüllung hat nicht mit mehr haben oder mehr erreichen oder mehr bekommen zu tun. Es hat mit tieferer Einsicht von was wir sind, wer wir sind, was tatsächlich unsere Bedürfnisse sind. Mit solchen Fragen zusammenhängen. Da ist dieses berühmte Buch von Erich Fromm. Vielleicht einige von euch kennen das. Das Titel ist Mehr haben oder mehr sein. Die meisten sind an dieser Glaube verfangen, dass man muss das haben, jenes haben, das erreichen, das bekommen, das beweisen und so weiter. Und diese Konditionierungen, was wir in uns tragen, diese Prägungen, woher kommt es? Wie nehmen wir das auf? Wir sollten uns auch damit befassen, weil erst wenn es uns so bewusst wird, dann kann man auch sehen, das sind nicht Richtungen, die wir bewusst im Leben angeeignet haben, das ist nicht etwas, was wir so durch tiefe Überlegungen zu uns genommen haben. Es sind meistens Konzepte, Vorstellungen, Haltungen, die wir von unserer Familie, von den Eltern, von der Umgebung, das, was für unser Überleben als nützlich uns erschien, so aufgenommene Sachen. Eine bewusste Art, mit sich und das Leben zu befassen, beginnt uns all diese Aspekte mehr sichtbar werden zu lassen. Dann beginnen wir also sehen, okay, ich habe diese Vorstellungen, diese Konzepte und einiges haben wir nachgegangen, haben wir vielleicht Erfolg gehabt. Aber dann was passiert? Wenn wir etwas nachgehen und für eine Weile damit Erfolg haben, kurzweilig ist das eine Aufregung, danach ist es wieder Alltag. Wenn wir das haben, jetzt haben wir das. Und so, was kommt next? Was ist das nächste Ziel? Da kann man sehen, wenn man etwas wachsam mit dem Leben befasst, dann kann man es durchblicken und sehen. Man kann von einem Ziel zum nächsten Ziel rennen, mit einem Vorstellung zum nächsten Vorstellung rennen. Aber auch wenn all das erreicht ist, nach dem kurzen Aufregungsmomenten fühlen wir uns wieder leer. Und je mehr wir das auf diese Weise erreichen und wir bewusst dabei sind, dann kann man sehen, wir haben all diese, aber dennoch ist nichts erreicht. Wir sind genauso leer oder noch leerer als vorher. Weil vorher haben wir die Hoffnung, dass wenn ich das haben werde, das erreichen werde, dann kommt der Flug, dann kommt der große Ding. Die große Wurf, wie man so sagt. Aber wenn dieser große Wurf auch erreicht ist, getan ist und wir das haben, dann plötzlich merken wir, dass das ist nicht das, was uns wirklich erfüllt. Das ist auch der Grund, warum Menschen, die tiefer mit dem Leben befasst haben, sagen, suche nach Wahrheit oder erkenne dich selbst oder suche nach das, was die Grundlage des Lebens ist. Zum Beispiel im Griechenland, in griechischer Weisheit ist es gesagt, frag dich, wer du bist, erkenne dich. Oder in der biblischen Lehre ist es gesagt, suche nach Gott und alles wird dir gegeben. Was bedeutet suche nach Gott? Gott ist ein Begriff, womit das geheimnisvolle, tiefere Grundlage des Lebens angedeutet ist. Weil wir können nicht nach Gott suchen mit irgendwelchen Adresse und Internetverbindung und Handyverbindung. Da ist keine E-Mail-Adresse für Gott, da ist keine Handy, da ist keine Telefonverbindung, keine genaue Postleitzahl. So, wonach kann man suchen? Da kann man sehen, das ist ein Hinweis dafür, suche danach, was tiefer als alle, die man so normalerweise festlegen kann, im Leben da ist. Deshalb, der Begriff Suche nach Wahrheit ist etwas verstandmäßig gesehen näher für unsere modernen Menschen. Weil viele haben mit dem Begriff Gott alle möglichen Schwierigkeiten bekommen. Viele Markt- und Missbrauchsspiele ist dadurch entstanden. Für viele, das ist mit Schuldgefühlen und Kontrolle und Unterdrückung verknüpft. Weil in den Namen von Gott sind vieles geschehen. Und wie man das auch in unserer Zeit sehen kann, da ist alle mögliche Dogmatismus und Fanatismus und Extremismus, die auch in den Namen von Gott gemacht wird. So, das ist wichtig, dass wir, ohne in Worten und Begriffen und Vorstellungen uns zu begrenzen, tiefer und direkt mit der Realität zu befassen, beginnen. Erst einmal das Lernen, wie man das erlauben kann, wie es möglich ist für uns als Mensch, tiefer mit der Realität zu befassen. Der erste Schritt dafür ist, dass wir uns bewusst machen, klar machen, dass unsere gewohnte Art von Betrachtung ist eine Projektion. Das ist nicht eine Wahrnehmung von was tatsächlich ist, sondern es ist eine Art, alles nach in uns vorhandenen Maßstäben und Konzepte einzuordnen, etikettieren, in irgendwelche Schubladen zu stecken. Und das ist nicht die Wahrheit. Wahrheit ist nicht etwas, was wir so als Vorstellung ansammeln können, als ein Konzept von irgendwo bekommen kann, wo jemand einem sagen kann und sagen, das ist die Wahrheit. Nein, du bist die Wahrheit. Und das können wir erfahren als Menschen, indem wir uns selbst ohne durch Worten und Konzepte einordnen zu wollen, in tiefer Stille auf der Spur kommen. Das ist das, was wir als Menschen fähig ist, und das macht den Menschen so einzigartig. Deshalb nenne ich, dass dieses Leben ist ein unvorstellbares Geschenk. Weil wir sind als Menschen in der Lage, im Gegensatz zu anderen Lebewesen auf der Erde, uns selbst zu beobachten, unsere Reaktionsweise bewusst zu werden, unsere Prägungen und dessen Zusammenhänge durchzublicken. Und dadurch sind wir auch in der Lage, uns von dem, das was gegen unsere Intelligenz ist, gegen unsere Sensibilität ist, zu lösen. Sodass wir unsere Handlungen auf eine neue Art richten können. Dass wir in der Lage sind, wirklich liebevoll zu sein. Nicht ein Programm von was Liebe ist, blind und automatisch wie ein Roboter nachzugehen, sondern zu sehen, was ist jetzt liebevoll, was ist jetzt die Bedürfnis, was ist jetzt wichtig. Eine Vorstellung von Liebe kann man haben und man kann auch einen Roboter so programmieren. Das ist alles, wie so liebevoll sein kann, darstellen. Wer höflich, sagt nur nette Sachen und ist einverstanden und zeigt keine negativen Gefühle. Man kann einem Roboter so raffiniert programmieren, dass man die sogenannte perfekte Mann oder Frau Rolle spielen kann. Viele Eltern werden vielleicht dadurch glücklich, dass ihr Mann oder ihr Sohn oder ihre Frau solch einen Partner haben. Weil es scheint so perfekt zu sein. Aber in Wirklichkeit, das ist tot. Weil nur ein Konzept zu haben und das automatisch nachzugehen. Das bedeutet, wir nehmen nicht das, was tatsächlich ist, wahr. Und das Leben ist lebendig, weil es ist ein ständiges Fließen. Es ist etwas, was jeder Moment neu ist. Und für das, was jeder Moment neu ist, offen zu sein, bedeutet präsent sein. Und in dieser Präsenz sein ist das, was uns ermöglichen, dem Lebensprozess in gesunden Weise teilzunehmen. Denn das ist ein Zusammenspiel. Was in einem Moment gut ist, kann im nächsten Moment nicht mehr das Richtige sein. Was in einem Zusammenhang giftig ist, kann in einem anderen Zusammenhang ein lebensrettendes Medikament werden. Und muss man auch sehen, wie alles mehrdimensional ist. Je wachsamer wir mit dem Leben befassen, desto deutlicher wäre es für uns, dass alles, was im Leben ist, hat eine Bedeutung. Nichts ist ungewollt in diesem Leben. In der Upanishaden gibt es einen Ausdruck, dass nur, auch nur eine, wenn ein kleines Blatt von einem Grashelm fehlen wird, wird das ganze Existenz danach dürsten. Es ist eine sehr tiefe Einsicht. Und das sagt vieles. Und eine davon ist, niemand ist unerwünscht. Niemand ist hier nur so zufällig und nebenbei. Alles, was im Leben da ist, ist von Bedeutung. Und je wachsamer wir mit dem Lebensprozess befassen, desto deutlich wäre es für uns, dass das, was uns angenehm erscheint, ist wichtig. Und genauso ist das, was uns unangenehm erscheint. Zum Beispiel, wir können nur die Gesundheit dann schätzen, wenn wir richtig auch erfahren, was Krankheit sein kann. Wenn wir merken, was durch Krankheit geschieht, was für uns möglich ist, wie hilflos wir werden, wie schwach und welche Schmerzen da sein kann, dann beginnen wir unseren gesunden Zustand so sehr zu schätzen. Die Polarität macht uns fähig, das, was wirklich ist, das, was wesentlich ist, einzusehen und es uns bewusst werden zu lassen. Wenn wir keine Unglück kennen, wenn wir keine Traurigkeit und Schmerz kennen, wir können auch die wahre Freude und wahre Glück, wahre Geschenk des Lebens erkennen. Es ist immer in diesem Zusammenhang, in relativen Ebene, wir beginnen Dinge zu begreifen. In der Sufi-Tradition gibt es eine Figur, wer im ersten Blick wie ein Clown so sich zeigt, aber in tieferer Betrachtung, er ist ein Heiliger und er verkörpert tiefe Weisheit, aber er geht so rum, als ob er ist ein Dickkopf oder eine Dumme oder irgendetwas. Sein Name in der Sufi-Tradition ist Mullah Nasruddin. Und das sind viele Geschichten über ihn. Eine von diesen Geschichten ist, einmal kommt ein Nachbar und will eine Schnur haben, was der Mullah Nasruddin in seinem Haus so haben. Mullah schaut ihn und sagt, nein, das geht nicht. Aber der Nachbar sieht, dass das Schnur liegt nur so rum. Es hat keine Funktion in diesem Moment. So er fragt ihn, warum kannst du mir diese Schnur ausleihen? Es liegt nur so rum. Dann sagt Mullah mit einer ernsten Miene, das ist die Funktion von dem Schnur. Er erfüllt seine Funktion, dass er soll so liegen, so einfach so rumliegen. Das ist seine Funktion. Es klingt absurd, aber wenn man im Leben betrachtet, vieles, was uns so dumm erscheint, unwichtig erscheint, in tieferen Zusammenhang, die bekommen andere Bedeutung. Manchmal, jemand sitzt da rum und tut nichts. Manche werden sagen, was machst du da? Nutzlos da rumsitzen? Aber wer tiefer mit der ganzen Sache befasst, weiß, vielleicht er meditiert gerade. Das ist diese Gespräch zwischen zwei Mütter. Eine Mutter sagt, mein Sohn hat begonnen, jetzt zu meditieren. Der andere sagt, oh, das ist gut, dass er was macht, weil meiner sitzt nur so rum und macht nichts. Wenn man genauer betrachtet, beide machen das Gleiche. Vielleicht eine macht das bewusst und der andere ist nicht so bewusst, aber von außen her gesehen, als Handlung, beide können in demselben Zustand zu sein scheint, so erscheinen. Was ich auch mit diesen Aspekten anspreche, ist, was in einem Zusammenhang für uns wichtig erscheint, kann in einem anderen Zusammenhang vollkommen unwichtig werden. Und das liegt auch an unserer Fähigkeit, Dinge zu wahrnehmen und unsere tiefere Sensibilität und das Offensein für das, was wirklich ist. In einer mystischen Tradition gibt es eine Geschichte. Ein Mystiker wollte seine jemand, der zu ihm kam und tiefer mit dem ganzen Leben befassen wollte, etwas vermitteln. Er gibt ihm einen Stein und sagte, geh zu dem Marktplatz und versuche, diesen Stein zu verkaufen. Er ging zu vielen normalen Geschäften und sagte, wie viel kannst du für diesen Stein anbieten? Die meisten sagten, ja, das wir geben nicht dafür, oder manche haben eine sehr geringe Summe dafür angeboten, die praktisch nicht wert ist. Und nach einer Weile kam dieser Mann zurück und sagte, ich habe versucht, das zu verkaufen, aber die höchste, was angeboten bekam, ist so gering. Und so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht wertvoll ist. Dann sagte der Mystiker zu ihm, zu diesem Suchenden, geh mit diesem Stein zu dem Juwelier. Zeig ihm, ob er bereit ist, irgendetwas dafür zu zahlen, ob es irgendwie eine Bedeutung haben. Er ging zu dem Juwelier. Im ersten Blick sagte das Juwelier, wow, das ist eine ungewöhnliche, ganz besondere Art von Stein. Es ist unbezahlbar, so etwas findet man normalerweise nicht. Es ist sehr, sehr besonders. Man kann, egal welche Summe dafür möchten, verlangen, weil es ist so selten, es ist ganz so besonders. Je nach welchem Bewusstsein, welche Einsicht, welche Fähigkeit zur Wahrnehmung wir in uns haben, dementsprechend sehen wir auch das Leben. Einer, der tiefer mit sich und das Leben befassen, erkennt, sieht es so, dass in jedem das Wunder des Lebens verbirgt, das Göttliche verbirgt. Dass jeder ist von dieser Quelle. Jeder ist einzigartig. Aber wenn man in der üblichen Art und Weise das alles betrachten, wir beurteilen, wenn jemand so erscheint, wenn jemand in bestimmter Art gekleidet ist, wir ein bestimmtes Erscheinungsbild haben, wir haben automatisch bestimmte Bewertungen parat und dementsprechend wird das alles etikettiert. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Mann. Er war ein großer Poet und er war auch in seinem Gegend sehr berühmt gewesen. Da war in dem königlichen Palast ein Fest und er war auch eingeladen dafür. Er ging in seine natürliche Art und Weise, aber die Türwarte an dem Palasteingang sah dieser Mann, der so ganz gewöhnlich erschien. Obwohl er sagte, ich bin eingeladen für dieses Fest. Die haben gesagt, nein, nein, versuche nicht da mit irgendwelchen Tricks da reinzukommen, geh weg. So er ging zurück und dann bekleidete sich mit ganz besonderen Kleidungsstücken und schien so besonders zu sein. Und dann kam mit einer ganz anderen Art und Weise mit einem Show wieder in den Palast. Und bevor er kam, er wurde großen Respekt hinein genommen. Und die waren alle um einen großen Tisch beim Festessen. Als das Essen kam und alle begannen es zu essen, dieser Poet sagte zu dem Kleiderstück: Esse, jetzt musst du essen, das ist alles für dich. Es ist schwer, es ist schmerzlich, es ist loszuwerden. Auf diese Weise bleiben wir oft an der Oberfläche, an der Peripherie verfangen und sehen uns nicht, was uns wirklich erfüllen kann, was unser wahres Bedürfnis ist. Nur durch eine sehr wachsame und mutige Auseinandersetzung mit sich selbst beginnen wir zu sehen, wer sind wir wirklich? Was ist unsere Bedürfnisse? Was kann uns wirklich erfüllen? Ansonsten, wir sind von der Werbung, von der Umgebung und alle möglichen Missverständnisse so überhäuft. Und wir sind in der Versuch, hinter all diese zu rennen und Erfüllung zu finden, die in Wirklichkeit nicht möglich ist, weil das ist nicht unser wahres Bedürfnis. Wenn wir so ein Kleidungsstück haben oder solch ein Haus haben oder solch eine Villa haben, solch ein Ansehen haben, so von Menschen so in solcher Art und Weise, als jemand besonders angesehen wird, das kann jeder Moment ändern. Einer, wer so erfolgreich zu sein scheint, kann nach einem kurzen Skandal oder irgendetwas, was nicht zum gesellschaftlichen Vorstellung passt, als das Gegenteil erscheinen. Manchmal passiert das, jemand ist sehr hoch gelobt und das und jenes, wie bei Politik oft zu sehen ist, da war ein Minister, er war als ganz besonders und starker Mann und jung, dynamisch und das und jenes und so betrachtet. Und dann kommt irgendwelche jemand mit einem, sagt er, oh, seine Doktorarbeit ist Plagiat. Und das bekam eine große, das wurde eine große Geschichte. Und seitdem ist dieser Mann nicht mehr wirklich so wahrgenommen, wie es wirklich ist. Nur dieser, was gegen ihn so vorgeworfen wurde, nahm die ganze Aufmerksamkeit. Und dadurch musste er seinen Posten als Minister abgeben und von der Politik praktisch, von der politischen Bühne weggehen. Und das ist, wie das im Leben so ist. Nicht nur, wenn solche Vorwürfe kommen, auch wenn jemand so wirklich so normal, besonders und mächtig erscheint. Diese Mächte und dieses Ansehen kann jeden Moment vorüber sein. Und spätestens, wenn der Tod kommt, muss man alles abgeben. Da ist diese ganz interessante Geschichte von einem Mystiker aus Indien. Er war in den Vereinigten Staaten. Er nannte sich immer als der Kaiser Ram, König der Könige. Er war kein reicher Mann, er hatte keine besonderen Sachen gehabt. Er lebte sehr gewöhnlich, aber er nannte sich Kaiser Ram. Und es kam so, da war eine Veranstaltung, wo eine Party war, und in dieser Veranstaltung kam auch der Präsident von Amerika. Und dieser Mystiker war auch da eingeladen gewesen. Und so kam es zu einer Situation, wo der Präsident von Amerika hörte, dass dieser Mann, da ist ein Mann, er sagt, dass er ist Kaiser Ram, König der Könige. Vielleicht deshalb war der amerikanische Präsident neugierig und auch ein bisschen betroffen, weil der amerikanische Präsident ist sozusagen als der mächtigste Mann der Welt dargestellt. Und wenn er das auch so geglaubt hat, dann war eine Konkurrenz für ihn da. Auf jeden Fall ein bisschen ihn lustig zu machen und humorvoll zu sein, fragte der Präsident den Mann: Warum nennen Sie sich Kaiser Ram? Als Kaiser bedeutet König der Könige, das ist der stärkste Mensch sozusagen. Warum nennen Sie so? Er sagte: Es ist so, diese Macht, was Sie haben, diese Reichtümer, was Sie haben, es kann jeden Moment, wenn sie nicht mehr am Amt ist, haben sie nicht diese Macht. Das ist verloren. Und dieses Ansehen, dieses Reichtum, das kann auch jeden Moment ändern. Und spätestens, wenn der Tod kommt, ist all das ohne Bedeutung. Aber ich habe etwas in mir entdeckt, was so wertvoll ist, was so reich ist, so besonders ist. Dass auch der Tod kann es nicht von mir wegnehmen. Und das ist das größte Reichtum, was man so vorstellen kann. Und dieser Aspekt, etwas anzudeuten, nenne ich mich als Kaiser Ram. Weil das, was ich habe, ist so besonders, was auch nicht von dem Tod weggenommen werden kann. Aber das ist, was alle tiefer mit dem Leben befasst haben, andeuten, dass das ist die innerste Realität von allem. Da ist etwas, was die Grundlage von jedem ist, die wir durch eine bewusste Suche danach zu erfahren fähig ist. Und das macht das Menschenleben so einzigartig, so besonders, so unvergleichlich bedeutend. Für heute, ich möchte in diesem Punkt das so stehen lassen und etwas Zeit für eventuelle Fragen nehmen, weil wir werden auch in den nächsten 2 Tagen Vorträge haben. So, wir werden auch mit diesen Themen, die in diesem Zusammenhang da ist, weiterhin befassen. Aber wenn irgendeine Frage in jemanden da ist, irgendetwas zu sagen da ist oder etwas zum Ausdrucken da ist, dann können wir diese Zeit dafür nehmen. Irgendetwas so als Frage oder Frage auftaucht oder zum Ausdrucken da ist. Das ist eine Zeit dafür.
Das war ja am Anfang schon die Frage da. Wir haben den Vortrag begonnen, erfüllt und friedlich leben. Ich habe in meinem momentan leben die Situation getrennt von meiner Frau, den Kindern. Da kommt es zu Streitereien, wie viel dürfen die Kinder bei wem sein. Und im Beruf, ich bin Lehrer, bin Schreinermeister viele Jahre und jetzt habe ich einen Schüler vor mir, die das halt noch nicht. Und habe ein Kollegium, die haben Ansprüche. Und da einfach diese Besonderheit in diesen Schülern, in diesen individuellen Menschen zu erkennen oder eben nicht die Besonderheit der eigenen Kinder zum Beispiel auch zu streiten, weil sie darunter leiden. Und das hat mich eben angesprochen, wie komme ich da eben hin?
Das ist sehr wichtig, dass wir erstmal unsere momentane Situation akzeptieren, auch wenn es so schwer ist, schmerzlich ist, unangenehm ist. Und uns erinnern, dass anstatt in dieser Schmerz und Leiden oder Bitterkeit oder Enttäuschung uns niederzulassen, es zu beobachten und auch uns daran erinnern, nicht das Leben dadurch als vollkommen negativ, vollkommen unmöglich, vollkommen sinnlos zu abstempeln. Und so offen bleiben, wach bleiben und zu sehen, was zeigt mir das Leben? Was ist das, was ich zu entdecken habe, was ich zu lernen habe? Begreife ich das Leben, wie es wirklich ist, oder sehe ich nur nach meinem Vergangenheit, nach meinem Programm, nach meinem Konzept? Was ist das, was wirklich ist? So, wenn ein Mensch ohne inmitten der Herausforderungen, wo man normalerweise bitter sein kann, wütend sein kann, geärgert und enttäuscht werden kann oder depressiv werden kann, es beobachtet und ohne innerlich darin zu niederlassen, ohne innerlich aufzugeben, weiterhin bewusst und wach mit der ganzen Situation zu befassen beginnen. Dann geschieht einige sehr wichtige Aspekte. Ein Aspekt davon ist, wir beginnen zu sehen, was es bedeutet, nur Sorgen zu machen, oder was es bedeutet, über Dinge zu überlegen und unsere Intelligenz und unsere Sensibilität auf die richtige Weise zu anwenden. Dieser bewusste Umgang ist sehr entscheidend, weil das macht uns erst einmal fähig, innerlich nicht zu aufgeben, innerlich nicht zu resignieren, innerlich nicht zu glauben, dass alles verloren ist und alles gegen mich ist und das Leben ist nur Leiden oder nur Probleme und nur Schmerz, in dieser Haltung sich zu verstricken. Weil in manchen Momenten, es ist so, wir sehen keinen Weg, es alles scheint so schmerzlich, dunkel, aussichtslos. Wir kommen zu Momenten von Verzweiflung. Das ist menschlich. Aber in diesen Momenten, wenn wir das erinnern, nicht nach diesen Bewertungen alles zu richten. Weil diese Art von Bewertung kommt ebenfalls von unseren Konditionierungen, von der Vergangenheit. Wenn man das erinnern und sehen, das Leben ist tiefer als wie das uns erscheint. Man kann sagen, diejenigen, wer eine Glaubensgrundlage haben und das Glaube nicht missbraucht ist oder nur nicht zu einem Ritual ist, die können sagen, da ist hinter all diesem auch etwas Geheimnisvolles, Wertvolles, was ich zu erfahren habe, zu lernen habe. Wenn man ohne innerlich in diese negative Haltung zu niederlassen, mit der ganzen Sache befassen beginnen, dann kann man sehen, das Leben unterstützt einem. Das Leben unterstützt einem, durch all diese Erfahrungen innerlich reifer zu werden, das Leben zu entdecken und zu sehen, wenn wir trotz alles, was uns widerfährt, ohne in negative Haltungen und zerstörerische Handlungen hineinzugehen, damit befassen, dann geschieht Entwicklungen, die wir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Dadurch schaffen wir eine Grundlage der Liebe. Weil auch wenn alles von außen so unliebsam erscheint, wenn wir selber nicht in derselben Ebene reagieren, wir beginnen zu überlegen, wir beginnen zu betrachten, was ist in dieser Situation eine schöpferische Antwort, was ist in dieser Situation eine intelligente Umgangsweise, was ist wirklich gesund. So bewusst auf diese Weise mit der Situation zu sein, das ist der Anfang von einem bewussten Entfaltungsprozess in unserem Leben. Deshalb, wer tiefer mit dem Leben befassen, sehen die Herausforderungen des Lebens ganz anders. Zum Beispiel in der Sufi-Tradition haben sie einen Ausdruck: Gott gibt denen mehr Schwierigkeiten, wenn man gerne hat. Normalerweise wird man nicht so etwas sagen. Wenn man jemanden gerne hat, dann versucht man ihm das Leben etwas angenehmer zu machen, schöner zu machen und lieb zu haben und so. Aber die tiefere Verständnis darüber ist anders. Weil wenn man etwas wachsam damit befassen, kann man das auch nachvollziehen. Was passiert, wenn wir ohne in diese automatisch in uns entstehende negative Reaktionen hineinzugehen und das blind zu folgen, in der Situation befassen und absichtlich nach schöpferischen Antworten suchen? Was geschieht in uns? Wir beginnen uns zu entdecken, wir beginnen unsere Intelligenz anzuwenden, wir beginnen unsere Vorstellungskraft anzuwenden, wir beginnen als Mensch, menschlich mit der ganzen Situation zu befassen. Und das ist etwas sehr wichtig für einen Mensch. Deshalb, das was in dem ersten Blick als etwas sehr Negatives, Ungesundes, Schmerzliches, weil menschlich, es ist schmerzlich, um zu sehen, wie das in vielen Bereichen missverstanden ist und wie die Kinder davon leiden und wie das alles so hilflos zusehen müssen. Aber dennoch, wenn man ohne sich in diese negativen Gefühle zu niederlassen, beginnen in der ganzen Situation so schöpferisch wie möglich, so liebevoll wie möglich, so wachsam wie möglich zu befassen, dann beginnt man zu sehen, es ist nicht so einseitig, wie wir gewohnt sind zu vorstellen. Am Anfang ist es anscheinend problematisch und negativ. Aber indem wir bereit sind, mit der ganzen Situation in einer bewussten Weise zu befassen und damit zu antworten, wir erlauben es, so eine positive Entwicklung für unser Leben werden zu lassen. Und das wird im Laufe der Zeit seine Wirkung sein. Das wird für allen Beteiligten etwas Gesundes werden. Weil auch wenn nur einer Mensch in einem Zustand, wo viele Menschen blind und unbewusst reagieren, ohne sich darin zu verwickeln, aus einer Tiefe, aus Wahrheit, aus einer Sensibilität zu handeln beginnen. Es hat eine große Bedeutung, weil erst einmal es ist sich von dem rauschartigen mechanischen Reaktionsweise zu befreien und zu lösen. Und wenn man das konsequent und mit einer Wahrheit nachgehen, wir schaffen auch ein Beispiel für den anderen. Auch wenn wir das nicht deshalb machen, sondern unsere Orientierung ist nur danach zu gehen, was wirklich sinnvoll ist, was liebevoll ist, was gesund ist. Aber in der Wirkung, es ermöglicht für den anderen, Perspektiven zu entwickeln, wo man sehen kann, aha, man kann auch so reagieren. Das ist genau wie zum Beispiel In der politischen Ebene ist manche Sachen leichter zu verstehen. Als die Engländer mit dem Indien in dieser Situation da war, der normale Umgang ist, oh, jemand ist eine Besatzungsmacht und muss man denen bekämpfen. Und man versucht alle möglichen Weise die Kampfmittel zusammenzukriegen, um diesen Besatzer wegzujagen und ihn irgendwie so zu zerstören und so weiter. Das ist das übliche Vorstellungsweise und Reaktionsweise. Aber jemand wie Mahatma Gandhi begann, eine andere Art und Weise mit der Situation umzugehen. Er sagte nicht, ohne Gewalt, ohne in die übliche zerstörerische Reaktion zu gehen, möchte ich das anderes ansprechen. Auch wenn es nicht vollkommen klarer und bewusster Umgang ist, aber er hat etwas anderes versucht. Und das zeigt eine ganz andere Perspektive, das öffnet einen ganz anderen Weg. Und es ist ein sehr bedeutender Weg, weil wenn man sieht, dass es möglich ist für uns, die Konflikte und Herausforderungen anderer Art zu begegnen und damit auf eine menschliche Weise auseinanderzusetzen. Das ist ein Schritt zur Menschheit. Das ist eine Entwicklung als Mensch. Das ist gut für einen selbst, weil wir werden das nicht bereuen, dass wir nicht blind und gewalttätig reagiert haben und in Bitterkeit und Enttäuschung zerstörerisch gehandelt haben, sondern wir werden im Laufe der Zeit sehen, dass auch wenn es manche Situationen so nicht erfolgreich erscheint oder wo wir als hilflos und klein erschienen haben, dennoch, wenn wir nicht in diese egozentrische Vorstellungen und Maßstäbe uns begrenzen, denn das ist die Richtung, die eine Wirkung zeigen wird, in einem gesunden Sinne. Ob es wirklich erfolgreich wäre, um allen Beteiligten das gesunde Entwicklung zu bringen oder nicht, für diejenigen, wer das bewusst im Leben zu bringen bereit ist, das wird eine Bereicherung, das wird eine Befreiung. Man wird nicht die Momente, wo man sensibel, liebevoll, intelligent gelebt haben, bereuen. Wir werden nur solche Momente bereuen, wo wir sinnlos, unintelligent, unliebsam, zerstörerisch reagiert haben. So, wenn man genauer betrachtet, kann man sehen, es gibt nicht einen anderen Weg, als wirklich liebevoll und bewusst mit der Situation zu sein. Deshalb, ich habe oft in vielen Art und Weise das zum Ausdruck gebracht. Ich habe das im Englischen als die drei C's genannt. Consciousness, Compassion, Creativity. Im Deutsch ist es Bewusstsein, Mitgefühl und Schöpferischkeit als Orientierung für eine wirkliche erfüllende und befreiendes Leben. Je wachsamer wir uns mit dem Leben befassen, werden wir es einsehen, dass alles andere ist nur eine automatische nach Konditionierungen entstehende Reaktionsweise, die nicht die wirklichen Bedürfnisse des Moments entsprechen und uns zu mehr Verwicklung und Unglück führen. Im Gegenteil, wenn wir wachsam mit einer Orientierung sympathievoll, liebevoll, mitfühlen mit anderen zu verbinden, dann kann man auch vieles anderes sehen, als was wir vorher nicht wahrgenommen haben. Zum Beispiel, man kann sehen, dass jeder hat unterschiedliche Prägungen. Und deshalb kommen immer wieder in jede Beziehung unterschiedliche Arten von Konflikten. Eine Beziehung ohne Konflikte ist nicht vorstellbar. Aber wie man mit diesem Konflikt umgeht, was wir daraus machen, das liegt an uns. Man kann nur in diesem Konflikt blind hineingehen und wie das normalerweise erscheint, das andere ist schuld, der andere ist die falsche und jeder hat seine Begründung und jeder fühlt sich recht. Man kann in solche Haltungen und Erstarrungen kommen oder wir mehr bewusst und sympathievoll und schöpferisch mit der ganzen Situation befassen, dann wäre es einem sichtbar, dass da ist eine Hilflosigkeit in unserem nicht so bewussten Umgang im Leben. Wir sind von Vorstellungen und Idealen und auch damit verbundene Wünschen und Ängste beeinflusst. Was für einen so richtig und gut erscheint, für den anderen ist es etwas Schlimmes. Und auch wenn wir versuchen, das sehr logisch, rational zu erklären, für den anderen ist es in Haltungen, die so tief in einem liegen. Und solange beide es nicht versuchen, mehr bewusst damit zu befassen, kann es nicht zu einer wirklichen gesunden Entwicklung kommen. So die Konflikte öffnen eine Möglichkeit in beide Richtungen. In der chinesischen Sprache habe ich gehört, dass sie stellen das auch auf diese Weise dar. Wenn eine Krise da ist, das Zeichen, was sie benutzen, zeigen zwei Aspekte. Eine, das Zeichen zeigt, da ist Gefahr. Und die andere Zeichen zeigt, da ist eine Chance für etwas Besseres. Und jede Krise gibt uns die Möglichkeit, uns als Mensch zu entwickeln und zu entfalten. Aber wenn wir nicht die Herausforderung auf die richtige Weise annehmen und es nicht bewusst nachgehen, wir können auch dadurch mehr ins Leiden verwickeln, mehr in Unzufriedenheit und Unglücklichkeit hineinfallen. So, es ist wichtig, dass wir so bewusst mit der ganzen Sache befassen, sodass wir auch die Hilflosigkeit anderen bewusst werden können. Und das befreit uns von unserer Bitterkeit, unserer Verfangensein in negative Gefühle. Auch wenn es menschlich ist, dass wir all diese in manchen Momenten verspüren. Wir sollten uns mit all das, was da ist, akzeptieren, aber gleichzeitig uns daran erinnern, nicht an die negativen Gefühle festzuhalten und das zu rechtfertigen. Und das befähigt uns, unsere Energie, was in diese Mustern hineingehen kann, allmählich zu lösen und dieselbe Energie in solcher Art und Weise in Manifestation kommen zu lassen, die für alle Beteiligten fördernd, unterstützend in eine gesunde Entwicklungsrichtung hinweisend zu manifestieren. Und das ist, was auch für die Kinder von großer Bedeutung sein kann, wenn wenigstens einer von den Elternteilen wirklich bewusst mit der ganzen Sache befassen und sehen, dass es möglich ist, mitten all diesen Situationen ohne wirklich negativ und zerstörerisch zu werden, auf eine liebevolle Art und Weise zu antworten. Für die Kinder, das ist vielleicht eine große Chance, etwas zu entdecken, was man vielleicht normalerweise nicht entdecken kann. Deshalb, auch wenn es offensichtlich gesehen, in dem üblicherweise gesehen, sehr schmerzlich und problematisch und was man niemandem wünschen wird, aber dennoch, wenn der natürliche Lebensprozess so etwas auftaucht, dann muss man das akzeptieren und sehr bewusst mit diesem 3 Cs als Orientierung damit befassen. Und was ich parallel dazu andeuten werde, ist, jeden Tag etwas Zeit dafür zu nehmen, in sich hineinzuschauen, sodass wir mit all das, was da ist, ohne sich damit zu identifizieren, beobachten kann. Das ist deshalb sehr wichtig, weil, wenn wir das sehen können, viele unserer Reaktionen sind in Verbindung mit unseren Prägungen, mit Verbindung mit unserer Vorstellung von wer wir sind, was wir sind, unsere Image, unsere Idee von uns selbst sehr verknüpft. Und wenn es unbewusst und automatisch in uns zur Manifestation kommt, das kann sehr leicht in zerstörerische Richtungen und Handlungen hineingehen. Aber indem wir jeden Tag etwas Zeit nehmen, um in uns wirkende Aspekte mehr bewusst werden zu lassen und ohne sich damit zu identifizieren, es beobachten lernen. Es hat viele Aspekte, was damit verknüpft ist, aber ein Aspekt davon ist, wir beginnen zu sehen, ich habe diese Konditionierung, aber ich muss nicht es zwangsweise blind nachgehen. Ich kann das, was darin als schöpferisch und gesund ist, in meinem Leben anwenden und benutzen. Das, was unliebsam ist, was man hinterher bereuen wird, beobachten und ohne Energie dafür zu geben, es auch sein lassen und das auch auf diese Weise loslassen. Diese Erfahrung zu machen und dadurch auch energetisch sich innerlich zu befreien von all dieser Last, ist sehr wichtig. Weil wenn wir innerlich unbelastet ist, dann sind wir auch viel mehr in der Lage, zu den Herausforderungen wirklich gesund, schöpferisch zu antworten. Ansonsten, oft haben wir keine Energie, weil unsere Energie ist in allen möglichen Sachen so verwickelt und jede Aufregung, jede Herausforderung scheint uns also, es ist alles zu viel. Und wir versuchen dann alles irgendwie durchzukämpfen, zu zerstören, weil das ist eine Art von Hilflosigkeit. Und viele Menschen sind in Wirklichkeit so gewalttätig, nicht weil sie das aus Klarheit und Einsicht nachgehen. Oft es ist einfach eine Verwicklung in einen Hilflosigkeitszustand und eine unbewusste und automatische Reaktionsprozess. So, das ist unsere Aufgabe als Mensch, damit mehr bewusst zu befassen und diese Chance, diese Herausforderung zu einer schöpferischen Richtung werden zu lassen. Manchmal kommen Dinge zusammen, wenn das zusammenkommt, das ist schön. Manchmal, es kommt nicht zusammen, auch wenn wir die besten Absichten haben. Es ist so im Leben, dass es vieles geschieht, die wir nicht so in den üblichen Schubladen stecken können und sagen können, oh, das ist richtig und das ist falsch und so. So, es wahrzunehmen und dann von unserer Seite mit diesem inneren Abstand zu dem ganzen Automatismus so ohne sich in diesem kämpferische und bittere Haltungen verstarren zu lassen, zu handeln. Die Handlungen werden schöpferisch, wenn wir bewusst dabei sind und nicht in diesem Rollen und Automatismen uns blind verwickeln lässt. Daher dieser bewusste Umgang als Orientierung ist sehr, sehr entscheidend. Ist irgendeine andere Frage oder etwas anderes, was jemanden auf diese Zeit dafür nehmen. Wenn nicht da ist, heute Abend so viel. Morgen werden wir auch mit wesentlichen Aspekten, was in diesem Zusammenhang heißt, befassen. Und wir werden auch morgen die Zeit für Fragen eventuell haben. Für heute haben wir